Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Bärbel und dies ist mein Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Eigentlich hätte diese Folge schon früher kommen sollen. Ich hatte das Gespräch mit meinem Sohn schon aufgenommen, als er zu Besuch war. Wir haben uns über meine letzte Folge zur lauten Lehre unterhalten und darüber gesprochen, wie ich mir bestimmte Phänomene, die ich beobachte, zu erklären versuche. Aber dann bin ich krank geworden und ich kam nicht dazu, die Folge für den Podcast aufzubereiten. Jetzt geht es mir wieder besser und deshalb gibt es das Gespräch etwas verspätet, aber hoffentlich genauso spannend für dich. Wie beim Gespräch mit meiner Tochter darfst du dich auf zwei Folgen freuen. In der ersten Gesprächshälfte finde ich mit meinem Sohn heraus, welche unterschiedlichen Effekte oder Prozesse zu den Phänomenen führen, die ich beobachte. Und in der nächsten Folge spreche ich mit meinem Sohn dann darüber, wie wir diese oftmals unterbewusst ablaufenden Prozesse bewusster machen können. Viel Spaß beim ersten Teil des Gesprächs. Hallo Max, schön, dass du da bist.
Schön, hier zu sein.
Ich habe jetzt in den letzten Folgen mich sehr gedanklich damit auseinandergesetzt, was in unserer Gesellschaft so passiert. Sei es nun KI, sei es, warum dumme Menschen die Welt führen, warum wir das Phänomen erleben, dass Leute, die eine sehr undifferenzierte Beschreibung der Tatsachen vertreten, egal in welchem Bereich, viele Leute haben, die ihnen folgen, während hingegen welche, die sehr differenziert etwas betrachten, entweder nicht gehört werden oder in eine Ecke gestellt werden, die abgelehnt wird. Ich versuche mir mal meine Welt immer zu erklären, das ist so mein Punkt. Jetzt habe ich ja den Vorteil, dass du Psychologie studierst und dich mit dem Gehirn auseinandersetzt und was eigentlich so in Seele und Psyche passiert, wenn wir an solche Widersprüche kommen. Ne? Nehme ich einfach mal jemanden, der jemanden anhimmelt. Das ist ein Phänomen, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Gab es mal ein Experiment in England, jemand, der Instagram-Fotos gemacht hat, die er gefaked hat, dahingehend, dass es so aussah, als würde er einen privaten Jet haben, als würde er schicke Kleidung tragen, als würde er irgendwie in tollen Hotels stehen. Und sein Instagram-Account hat plötzlich über Nacht immer mehr Follower bekommen, quasi Zehntausende pro Tag dazugekommen, ohne dass der Content, den er hatte, irgendwelche Substanz hatte. Also auch nicht für ihn persönlich, sondern das waren zwar gut gemachte Fotos und irgendwelche ausgedachten Geschichten, aber sie hatten nichts mit der Realität zu tun.
Okay.
Die spannende Sache ist, die Leute, die denen folgen, sind in der Regel eben genau das Gegenteil. Also die haben keinen privaten Jet, die wissen nicht, wie sie ihre Miete zahlen. Und finden dann toll, was da jemand macht. Also, was passiert da im Kopf, wenn ich mich mit Leuten identifiziere, die eigentlich völlig weg von dem sind, was ich vertrete? Also, sagen wir mal, ich bin eigentlich jemand, der möchte, dass meine Arbeitsstelle noch da bleibt, dass ich gut bezahlt werde, dass ich mir Dinge leisten kann. Und gleichzeitig folge und unterstütze ich damit jemanden, einen Influencer, der ganz weit weg von meiner Realität ist und der im Zweifelsfalle Dinge propagiert, die überhaupt nichts mit meiner Lebensrealität zu tun haben.
Okay, ja, das kann natürlich sehr viele verschiedene Gründe haben. Generell, was in der Psychologie immer klar wird, ist, wir sind sehr vielschichtig, sehr vieldimensional und es gibt nie den einen Grund, wieso alle Personen etwas Bestimmtes tun. Was bei solchen Sachen natürlich immer auch da ist, ist, wir lieben Besonderes.
Okay.
Also, wenn wir etwas nicht täglich sehen, dann ist es für uns interessant. Das haben wir schon von klein auf, wir sind einfach neugierige Wesen. Da haben wir die Habituation bei Babys, wenn die ein bestimmtes Geräusch immer wieder hören, dann
reagieren sie
immer
nicht
weniger Aufmerksamkeit drauf, wenn dann ein neues Geräusch kommt, dann ist plötzlich die Aufmerksamkeit wieder da. Das haben wir seit wir, noch bevor wir geboren werden. Das heißt, das ist natürlich auch dazugehörig. Also sprich, wenn ich dann etwas sehe, was Reichtum und so weiter propagiert, obwohl ich selber keinen Reichtum habe, dann ist das erstmal interessant zu sehen. Das muss noch gar nichts damit zu tun haben, dass ich das unterstütze. Das kann schon einfach nur interessant sein.
Okay, also das heißt, unser Gehirn, weil es immer nach was Neuem sucht, lässt sich durch das, ich sag jetzt mal, einfangen oder interessieren, weil es etwas ist, was wir eben nicht täglich erleben, sondern wir entsprechend das Besondere suchen. Jetzt ist für mich trotzdem immer noch das, es gibt ja hunderte, tausende von Influencern und ich sehe eigentlich immer das Gleiche dann in diesen Kanälen, aber das ist dann immer noch graduell so unterschiedlich, dass es meinen Interessenshorizont, also das Neue, was ich suche, passt. Und wie ist das mit Sachen, wo Meinungen vertreten werden, die für mich in der Konsequenz eigentlich negativ wären?
Kannst du das an einem Beispiel genauer festmachen?
Ich möchte mich nicht in die heißen Eisen setzen, aber es ist tatsächlich so, wenn ich mir bestimmte Sachen in den Nachrichten angucke, dann stelle ich immer wieder fest, dass Menschen Zugang haben zu ganz vielen Informationen. Sei es nun jetzt, gehen wir mal auf die Geschichte mit dem Wahl-Timmy.
Ja.
Oder auch politisch, dass einfache Antworten auf komplizierte Probleme gegeben werden, egal von welcher politischen Richtung, und Sachen ausgeblendet werden, die dem diametral gegenstehen. Wie hält das jemand aus? Also die Politiker, ich unterstelle ihnen, dass sie die Meinung nicht alleine so vereinfachen, aber sie vertreten sie ja. Sie treten vor die Kamera, jetzt gucken wir mal so 8 Jahre oder so zurück, da steht jemand als Pressesprecher und sagt, das sind alternative Wahrheiten. Wie kommt derjenige mit sich klar? Wie schafft das sein Gehirn? Zu wissen, das ist nicht so gewesen. Da gibt es Fotos, da gibt es Filmaufnahmen und trotzdem behauptet er, die Kuh ist weiß, obwohl sie schwarz war.
Auch das kann natürlich unterschiedliche Gründe haben. Ich meine, wenn wir uns jetzt einen Strippenzieher, nenne ich sie mal, nehme, der eben bewusst Meinung verändern will, dann kann es ja einfach daran liegen, dass er ein gewisses Ziel verfolgt und dies als beste Möglichkeit sieht, dieses Ziel zu erreichen. Sei das jetzt Macht, Geld, Aufmerksamkeit, Beliebtheit etc.
Also, jemand hat ein Ziel und möchte das erreichen und in der Verengung seiner Nachrichten sieht er das Beste, die beste Möglichkeit. Aber wie kann jemand, der beides sieht, also das ist etwas, was ich nicht verstehen kann. Du siehst etwas im Fernsehen und es wird kommentiert und du siehst, dass das nicht die Realität ist, quasi zeitgleich.
Ja.
Und trotzdem verkaufen die Leute das als ihre Wahrheit, das können sie ja gerne tun, aber es gibt ganz viele Leute, die diese Wahrheit adaptieren, obwohl sie das Gleiche sehen.
Ja, das kommt natürlich darauf an, was diese Leute glauben. Und das hängt sehr viel damit zusammen, in welche Richtung sie vorher schon gegangen sind. Wenn wir einmal etwas Bestimmtes glauben, etwas Bestimmtes glauben zu wissen, dann fällt es uns sehr schwierig einzusehen, dass wir falsch liegen. Wenn ich der Meinung bin, dass ein bestimmtes Ereignis ganz bestimmt abgelaufen ist und jemand sagt mir dann, hey, das war gar nicht so, dann argumentiere ich da sehr lange dagegen, bis mir gesagt wird, also unausweichlich gezeigt wird, dass ich falsch liege. Und selbst dann kann es immer noch vorkommen, dass man sich dagegen wehrt.
Warum hängen wir da dran so fest?
Das liegt wahrscheinlich daran, dass aus der Sozialpsychologie gibt es eine Theorie, die nennt sich die kognitive Dissonanztheorie von Leon Festinger.
Ja.
Diese besagt, dass Informationen, die sich gegenseitig ausschließen, beziehungsweise Verhalten und Einstellungen, die sich nicht entsprechen bei uns, kognitive Dissonanz auslösen. Kognitive Dissonanz ist ein unangenehmer Erregungszustand, den wir eben versuchen loszuwerden.
Okay, Beispiel. Ich höre zum Beispiel eine Nachricht über den Wal-Timmy und freue mich darüber, dass es so viele Leute gibt, die den retten wollen. Und höre gleichzeitig eben von einem, es lohnt sich nicht, den zu retten. Die Gelder werden irgendwo anders besser angepasst, weil dieser Wal hat mehr als ein gesundheitliches Problem. Mhm. Und entschließe mich dann, diese Information zu ignorieren, weil ich mich darauf fokussiere, es ist gut, ein Tier zu retten.
Ja, ja, da ist natürlich auch noch mal ein anderer Faktor, der da mit reinkommt, der Konformitätsdruck aus der Gesellschaft beispielsweise.
Okay.
Wir glauben Dinge eher, von denen wir wissen, dass sie viele andere Leute auch so glauben. Da gibt es auch ein berühmtes Experiment, ich weiß nicht mehr von wem, jedenfalls wurden dort verschiedene Personen in ein Zimmer gesteckt und ihnen wurde alle zwei Striche präsentiert, von denen sie dann sagen sollte, ist der rechte genauso lang, größer oder kleiner als der linke. Was die Versuchspersonen allerdings nicht wussten, ist, dass alle anderen dort sitzenden Personen von dem Versuchsleiter dort platziert
wurden. Also der Versuch war gezinkt.
Richtig.
Im Sinne von, dass die anderen alle wussten, was sie antworten.
So ist es. Und alle anderen haben gesagt, dieser Strich ist genauso lang wie der andere, obwohl er klar kleiner oder klar größer war. Und als dann die Person dran kam, die Versuchsperson, die eben nicht von dem Versuchsleiter dort platziert wurde, dann hat sie in, glaube ich, einem Drittel der Fälle oder so auch gesagt, dass es gleich lang ist, obwohl sie wusste, dass dem nicht so ist.
Du hast es
Konformitätsdruck.
Konformitätsdruck. Also das heißt, ich sage etwas, obwohl ich weiß, dass es falsch ist, aber weil alle anderen es falsch gesagt haben, sag ich dann, es muss richtig sein?
Wir glauben der Masse. Wenn also alle sagen, Timmy kann gerettet werden und dann kommt ein Experte daher und sagt, nee, das ist, ergibt keinen Sinn, auch wenn er da noch so viele Beweise für anführt, glauben wir eher der Masse. Wir wollen ja auch nicht zu den Außenseitern gehören.
Ich würde jetzt wieder mutmaßen, das hat wieder was mit unseren Überlebensstrategien als Mensch in einer Gruppe, als soziales Wesen zu tun. Als Außenseiter hat man im Zweifelsfalle früher, in der Steinzeit, eine geringere Überlebenschance gehabt. Also ist unser Gehirn darauf angewiesen, ein Zugehörigkeitsgefühl zu entwickeln.
Da kann man natürlich glauben, dass es herkommt, auf jeden Fall.
Ich versuche mir das ja immer sehr leicht zu erklären, weil bestimmte Sachen sind, vereinfache ich dann. Ja.
Und ich vereinfache das jetzt mal. Also der Konformitätsdruck sorgt dafür, dass ich eher der Mehrheit glaube. Und dann war aber da jetzt noch was anderes. Das nannte sich die kognitive Dissonanz.
Das heißt, was mache ich denn mit diesem unangenehmen Gefühl der kognitiven Dissonanz?
Ja, da gibt es sehr viele verschiedene Strategien, wie wir Menschen damit umgehen können. Die sind meistens nicht bewusst. Es gibt wenige, die wir auch bewusst ausführen
also
können.
Also ich setze mich nicht hin und sage, ha, ich habe hier jetzt eine kognitive Dissonanz, wie löse ich die? Sondern das passiert unterbewusst.
Das wäre natürlich schön, wenn wir das tun würden, weil dann könnten wir uns immer bewusst für eine Meinung entscheiden. Das ist allerdings ganz oft nicht so. Ich würde noch mal gerade versuchen zu erklären, was genau diese kognitive Dissonanz ist. Und das gibt da ein sehr schönes Beispiel aus einer Fabel. Das ist der Fuchs mit den Trauben. Ist wahrscheinlich den meisten Menschen ein Begriff. Der Fuchs kommt an einer Rebe vorbei und sieht dort für ihn lecker aussehende Trauben dran und versucht, sie zu erreichen. Er stellt sich auf die Hinterpfoten, er springt. Er versucht, den Ast umzuknicken, aber er kommt einfach nicht an diese Trauben und letztendlich sitzt er dann darunter, guckt nach oben und sagt, die Trauben sind wahrscheinlich eh sauer und geht dann, ohne die Trauben gegessen zu haben. Das ist eine dieser Möglichkeiten, mit dieser kognitiven Dissonanz umzugehen. Das wäre, ich füge etwas hinzu. Statt nur die Trauben zu betrachten, sage ich, das sind saure Trauben, die möchte ich eh nicht haben. Damit geht dann mein Verhalten, das Aufgeben, einher mit meiner Einstellung. Das wäre jetzt eine.
Ich habe dann wieder eine Gleichheit für mich. Das heißt, ich habe diese Dissonanz aufgelöst und bin wieder in mir ruhend, weil ich habe mich ja gegen die sauren Trauben entschieden. Und wenn ich weggehe und die nicht schmecken, dann muss ich mich auch nicht dafür schämen oder schlecht fühlen, dass ich das nicht versuche, die zu essen.
Richtig. Ansonsten gibt es zwei sehr interessante Möglichkeiten, Dissonanz aufzulösen. Das ist einmal die Verhaltensänderung. Das ist aus psychologischer Sicht einfach sehr interessant, weil es viele Theorien dazu gibt, wie wir Verhalten beeinflussen können. Und dieses eben eine dieser Theorien ist, dass wir Verhalten dadurch beeinflussen können, dass wir Einstellung verändern, indem eben kognitive Dissonanz auftritt.
Du meinst, wir haben das bei dir als kleines Kind erfolgreich angewendet, wenn wir dir immer gesagt haben, ein Salatblatt wird gegessen und nach dem dritten Mal hast du gesagt, ich mag Salat?
Das wäre beispielsweise genauso eine Dissonanzauflösung. Ich mag keinen Salat, ich esse Salat, also muss ich Salat mögen. Das wäre ein Beispiel dafür, wie ich meine Einstellung verändere. Das Verhalten kann ich nicht ändern, also muss ich meine Einstellung ändern. Anderes wäre, dass ich meine Einstellung nicht verändern kann, weil ich einer bestimmten sozialen Gruppe angehöre und deswegen mein Verhalten ändern muss. Ein privates Beispiel dafür wäre, dass ich ja mich mittlerweile vegetarisch ernähre und das ist in der Psychologie-Bubble ein Gang und Gäbe, sage ich mal. Das heißt, es wäre komisch, wenn ich John als einziges dort Fleisch esse. Dementsprechend passe ich mein Verhalten an. Ich fühle mich den Psychologiestudierenden zugehörig, passe mein Verhalten an, dass ich auch kein Fleisch esse.
Ist das jetzt eine bewusste Entscheidung oder ist das eher etwas, das du dann tust, weil sowieso um dich herum auch die Verführung, Fleisch zu essen, gar nicht existiert? Also ähnlich wie, es gibt Raucher, die rauchen nur in Gesellschaft. Mhm. Das heißt, die rauchen nur dann, wenn jemand anderes mit ihnen raucht.
Ja.
Weil das für sie eine soziale Sache ist. Mhm. Oder auch Alkohol.
Ja.
Ne? Ich trinke Alkohol, wenn ich mit anderen zusammen bin, weil das für mich zu dem Zusammensein gehört. Mhm. Und ansonsten interessiert mich Alkohol gar nicht.
Ja.
Ist das das, was du meinst, dass ich dann mit mein Verhalten anpasse an die Gruppe?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Aspekt, der da reinspielt. Rauchen ist auch ein wunderbares Beispiel, da wir ja in unserer Gesellschaft eine sehr hohe Aufklärungsarbeit leisten, zu zeigen, Rauchen ist schlecht. Gesundheitlich gibt es unfassbar viele Nachteile und trotzdem gibt es Personen, die rauchen. Die müssen natürlich immer irgendeine Art von kognitive Dissonanz auflösen, wenn sie so ein Rauchen ist tödlich Schild lesen. Und dann hat man dann im Zweifelsfalle irgendwann mal entschieden, ja, das Risiko ist allerdings gering oder mir ist das egal, ich möchte eh nicht so und so alt werden oder solche Dinge. Ich rauche ja auch nicht so oft.
Mhm. Weil du das jetzt gerade sagtest, diese Aufkleber auf den Packungen, die sind ja schon sehr eklig. Mhm. Weswegen es ja auch Packungshüllen gibt, die überdecken. Ja. Also damit du es nicht mehr ständig hast.
Das
erleichtert also die Dissonanzverdrängung, ne? Also Auflösung dadurch, dass du das nicht durch das Bild ständig erinnert wirst.
Genau.
Das ist also eine Verdrängung des Bildes. Gibt es das dann auch im Gehirn, dass ich etwas ausblende, dass ich das nicht mehr wahrnehmen möchte?
Ja, also das sind eben auch Strategien, dass ich etwas versuche, nicht mehr präsent zu haben, indem ich es ignoriere, verdränge oder verstecke.
Mhm.
Dadurch kann es in mir nicht mehr zu einer so hohen Dissonanz kommen.
Okay.
Immer habe ich aus dem Gespräch mit meinem Sohn ganz viele neue Anregungen bekommen und ich bin mir sicher, in irgendwelchen Folgen werde ich die wieder verarbeiten. Ich freue mich, dass du so lange durchgehalten hast und ich freue mich auch, wenn du die nächste Folge einschaltest, wo ich mit meinem Sohn darüber spreche, welche Möglichkeiten wir haben, diese zum größten Teil unbewusst ablaufenden Prozesse uns bewusst zu machen und dann Entscheidungen bewusster zu treffen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Das können andere besser. Wozu tun?